Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast. Wir haben heute ein wichtiges, ein spannendes, vielleicht auch ein teures Thema, die Finanzierung der Energiewende, ein komplexes Thema, das immer stärker momentan diskutiert wird. Und wir haben den richtigen Experten heute im Gespräch. Ich bin sehr froh, dass Thomas Deser heute dabei ist, Senior Portfolio Manager bei der Union Investment. Und mit ihm werde ich das heutige Gespräch führen. Vielleicht, Herr Deser, stellen Sie sich am besten selber vor. Es ist immer einfacher, als einen Fremden vorzustellen, wenn man sich selber vorstellt.
Ja, Herr Schäfer, vielen Dank, guten Tag und vielen Dank für die Einladung, um dieses spannende Thema zu diskutieren. Mein Name ist Thomas Deser, ich bin bei Union Investment schon seit über 25 Jahren, war davor schon sogenannter Sell-Side-Analyst, also Aktienanalyst, und bin im Portfolio-Management bei Union Investment tätig. Wir haben immer kombinierte Zuständigkeiten in der Analyse für Energiewerte unterwegs, und es geht uns auch um das Thema Nachhaltigkeit. Insofern ist da auch eine Kombination der Aufgaben gegeben. Es ist also kapitalmarktorientiert und themenorientiert, meine Tätigkeit.
Der neueste Energiewende-Monitor BDW and EY. Ich muss immer gucken, dass ich nicht Billionen und Milliarden da verwechsel. Bis 2035 1,2 Billionen Euro, also 1.200 Milliarden Euro an Investitionen in Energieinfrastruktur. Da sind Klimaanpassungsmaßnahmen noch nicht dabei, sondern wirklich in Energieinfrastruktur. Irgendjemand muss das Geld ja aufbringen, bezahlen werden es am Ende in irgendeiner Art und Weise Kunden, Steuerzahler, Bürger. Sie als Finanzprofi, Sie begleiten jetzt den Markt von lange. Ist es denn gerade eine, für so eine immense Summe, ist es eine gute Zeit, eine schlechte Zeit? Ist es leicht, diese Mengen an Geld zusammenzubekommen? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich sage mal, es ist höchste Zeit, denn wir brauchen diese Energieinfrastruktur. Das Ziel ist natürlich anspruchsvoll. Sie haben große Zahlen schon in den Raum gestellt. Wir sprechen von einem kapitalintensiven Geschäft mit sehr langer Lebensdauer der Anlagen. Also die Sachen müssen umgesetzt werden. Das Schöne ist, das Tolle ist, es gibt alles. Die Technik bietet sehr viel. Wenn aber viel, schnell und alles und alle das gleichzeitig haben wollen, treibt es eher den Preis. Und insofern ist tatsächlich die Frage, wen kann man da ins Boot holen, um die Notwendigkeiten tatsächlich umzusetzen?
Und wenn Sie den Kapitalmarkt sich gerade anschauen, ich meine, wir haben das, jeder Häuslebauer merkt es ja so ein bisschen, oder wer sich gerade eine Wohnung finanzieren möchte, vor ein paar Jahren waren die Zinsen deutlich geringer, also sprich Kapital ist teurer geworden. Gleichzeitig, Sie hatten es ja gesagt, wird ja nicht nur Kapital teurer, sondern auch noch die Preise steigen in einem Markt, wo alle gleichzeitig Energieinfrastruktur bauen, wahrscheinlich umso mehr. Wie schätzen Sie dieses Umfeld ein? Also was?
Die langfristigen Anlagegüter, die im Falle der Energieinfrastruktur ja gefragt sind und umgesetzt werden müssen, die müssen auch eine langfristige Planungssicherheit auf Seiten der Geldgeber mitbieten, um sie finanzierbar zu machen. Nicht nur bankable, also nicht nur durch Banken finanzierbar zu machen, sondern durch den Kapitalmarkt oder andere Geldquellen insgesamt. Denn wenn man sehr langfristig Geld investiert, möchte man auch für einen sehr langen Zeitraum Sicherheit für die Verzinsung dieser Anlagen haben. Und da muss früher oder später das Stichwort Regulierung kommen, gerade bei netzgebundenen Investitionen, also Stromnetz, Gasnetz, Leitungen allgemein. Da haben wir eine lange Lebensdauer, hohe Investitionen, und da muss die Regulierung einfach auch so transparent und belastbar, verlässlich sein, dass der Investor sagen kann, jawohl, das funktioniert und da bekomme ich auch marktgerechte Renditen auf das Eigenkapital, das ich einsetze. Das Zinsniveau macht die Sache anspruchsvoller, denn bei solchen Projekten wird nicht nur ein Eigenkapital eingesetzt, sondern natürlich auch Fremdkapital. Und wenn diese Kostenposition Fremdkapital höher ist als in Zeiten einer Null- oder Negativzinsphase, dann macht das das Gesamtpaket natürlich teurer. Und dann muss auch insgesamt gefragt werden, wer bezahlt es auf der Kundenseite? Also das Stichwort Bezahlbarkeit, Affordability auf Neudeutsch, ist ja dann irgendwann möglicherweise auch ein Politikum. Denn wenn zum Beispiel der Stromkunde im Rahmen seiner Stromrechnung einen Anteil Netzentgelt bezahlen muss, lässt sich das auch nicht beliebig nach oben schrauben, bevor es dann zum Politikum wird und dann eben weniger realistisch ist, solche Kosten auch einpreisen zu können.
Thema Interesse und wie interessant sind Investitionen in Energieinfrastruktur? Ich würde mal das Beispiel Netze und dort das Beispiel Übertragungsnetze TenneT nehmen. TenneT ist ja so, dem gehört TenneT Deutschland, dem holländischen Staat. Die suchen nach jemandem, der gemeinsam mit ihm oder vielleicht auch nicht gemeinsam, sondern möglichst alles schultert der Energiewende-Investitionen in Deutschland, damit die sich auf Holland konzentrieren können. Und jetzt ja, die Bundesrepublik war vorgesehen als Staat, ist jetzt aber auch aus Haushalts- und Budgetgründen ausgestiegen. Was sagt uns das denn für die Attraktivität derartiger Investitionen beziehungsweise Targets?
Das ist ein hervorragendes Praxisbeispiel und das zeigt, dass ein riesiger Investitionsbedarf da ist, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch andernorts. Insofern muss TenneT auch abwägen, was aus finanziellen und aber auch aus politischen Gründen wo machbar ist. Und es bestätigt die Notwendigkeit wettbewerbsfähiger Renditen für die Geldgeber. Denn das Geld kann sich aufgrund des Infrastrukturbedarfs in vielen Teilen der Welt heute mehr oder weniger aussuchen, wo es hinstreben will. Und was die Investoren in diesem Bereich natürlich suchen, ist langfristige Verlässlichkeit im Sinne einer politischen Stabilität, aber auch im Sinne einer attraktiven Regulierung. Und es gibt Regionen wie Großbritannien, USA, dort ist die Regulierung im Energiebereich, im Stromerzeugungs- und Stromnetzbereich schon lange eingespielt und kalkulierbar. In Deutschland ist es, ich bleibe jetzt mal einfach nur bei der Komponente Rendite, im internationalen Vergleich ein bisschen mager. Und das ist auch der Grund, warum sich entsprechende potenzielle Investoren da erhoffen, dass das ein bisschen attraktiver wird. Denn die politische Stabilität und der Standort Deutschland ist nach wie vor gefragt bei Investoren. Aber es muss letztendlich auch die Rendite stimmen. Und da muss Deutschland nachlegen. Was natürlich dann bedeuten kann, dass es für den Verbraucher oder den industriellen Kunden teurer wird, Strom oder Gas durch die Leitung zu schicken.
Da wird ja immer dann parallel sozusagen, na ja gut, gibt ja auch manche, die dann hingehen und sagen, dann soll's halt der Staat bezahlen. Am Ende, man kann es glauben, muss es nicht, dass es dann immer preisgünstiger wird, aber wie würden Sie denn sozusagen grundsätzlich das einschätzen? Braucht es beide Seiten? Reicht es privatwirtschaftliche?
Wünschenswert wäre natürlich, wenn man als Staat, und ich will jetzt gar nicht mal Deutschland da in den Vordergrund stellen, wenn man als Staat einen Masterplan hätte für viele Dinge, aber für die Infrastruktur im Energiebereich auch. Denn ähnlich wie im Autobahnnetz und Straßennetz braucht man einfach ein paar Grundmuster, die funktionieren müssen, damit man zum Beispiel dezentrale Energieerzeugungsanlagen anbinden kann und so weiter. Und da gehört aus meiner Sicht das Übertragungsnetz dazu. Man hat natürlich phasenweise dann Vorbehalte gehabt, Stichwort Unbundling, also lange in die Historie der Energiewirtschaft in Deutschland mal zurückgesprungen, wo man gesagt hat, es soll nicht alles in einer Hand sein, weil das intransparent ist und vielleicht nicht kosteneffizient und für den Verbraucher oder den Nutzer dann teurer, als es sein müsste. Aber auf der anderen Seite ist so eine Basisausstattung mit zum Beispiel Stromautobahnen doch nicht so verkehrt und das ist, was kostet, ist so oder so der Fall. Natürlich kann ich in der Demokratie mit steigenden Netzentgelten keine Wählerstimmen gewinnen. Das ist kein beliebtes Wahlkampfthema. Irgendjemand muss es bezahlen und man muss es dann in irgendeiner vernünftigen Kombination dann doch installieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen die Infrastruktur.
Wenn Sie, ich meine, Sie sind jetzt bei einem potenziellen Investor in Energiewende, vielleicht, ich weiß nicht, ob Union Investment, wahrscheinlich investieren Sie auch dort hinein. Wie entscheiden Sie denn, worein Sie investieren? Also auch wie, Wie viel kann man denn auf eine Karte setzen, wenn ich das mal so sagen darf?
Wir bei Union Investment beachten natürlich neben den gesetzlichen Vorgaben die Spielregeln, die es für jeden unserer Fonds gibt und die den Charakter des jeweiligen Produkts auch definieren, zum Beispiel hinsichtlich der möglichen Anlagethemen und der Anlageregion. Da geht es also um Produktwahrheit und Produktklarheit für unsere, ja immerhin ungefähr 6 Millionen Kundinnen und Kunden. Und wenn es um Energiewendeinfrastruktur geht, wenn man die in ein Finanzprodukt packt, zum Beispiel in einen Aktienfonds, dann sind uns folgende Kriterien sehr wichtig. Das eine ist natürlich immer Risikostreuung. Soweit es um die Privatkunden geht, aber auch institutionellen Kunden, ist das ein wesentlicher Faktor. Dann geht es um die Qualität der einzelnen Positionen, die wir da drin haben. Das heißt, hat ein Unternehmen oder ein Asset auf Neudeutsch, hat das attraktive Kapitalrenditen, das ist wichtig, aber auch ist dort ein integriertes ESG-Verständnis vorzufinden, denn wir denken, dass die ESG-Kriterien langfristig immer mehr an Bedeutung gewinnen, aus verschiedenen Gründen, weltanschauliche Risikomanagementgründe, verschiedene Ansätze. Zweitens ist uns eine Bewertung wichtig, die Bewertung, die relativ zu vergleichbaren Unternehmen attraktiv erscheinen muss. Und wir wenden Bewertungsdisziplin an. Wenn aus irgendwelchen Gründen die fundamentale Bewertung aus dem üblichen Rahmen nach oben oder unten rausrauscht, müssen wir natürlich gucken, ob wir in der Positionierung nachziehen müssen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir schauen auf mögliche fundamentale Veränderungen, die positive Signale für den künftigen Geschäftsverlauf geben können. Um wieder zum Thema zurückzukommen, wenn eine Regulierung sich zum Beispiel verbessert oder verlässlicher wird, dann ist es für uns auch ein Signal, in solche Anlagekategorien dann mehr Geld in den jeweiligen Fonds auch zu investieren.
Das bedeutet in Verbindung mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, also Sie brauchen, Sie sagen, wichtig für jetzt für Kapital, nenne ich es einfach mal etwas amorph, so sind stabile Rahmenbedingungen, die, und ich sage mal, je weniger stabil sie sind, desto höher muss die Rendite sein, weil dann ist es ja so ein Risiko-Chancen-Profil, wie auch immer man das dann nennen möchte. Ist das Thema Zinsumfeld etwas, was eine Rolle spielt, weil da sie dann in amerikanische, deutsche, sonst was Staatsanleihen gehen könnten, wenn das was ist? Oder spielt es weniger eine Rolle für einen institutionellen Anleger?
Der Faktor Zins spielt direkt und indirekt eine wichtige Rolle. Es gibt sogenannte Mischfonds, die Aktien und Anleihen kombinieren. Und da hat man natürlich innerhalb gegebener Grenzen schon auch die Möglichkeit, direkt in Anleihe zu gehen, wenn die attraktive Renditen versprechen. Aber das Zinsthema kommt auch immer in der Finanzierung von langfristigen Infrastrukturprojekten zur Geltung. Da wird nicht nur Eigenkapital reingesteckt, sondern auch Fremdkapital. Und wenn die Zinsen im Allgemeinen steigen, ist diese Fremdkapitalkomponente auch erheblicher, also ein ergebnisbremsendes Element möglicherweise, und das wird natürlich auch eingepreist. Also steigende Zinsen sind im Grunde schlecht für Infrastrukturanlagen und sinkende Zinsen sind gut für die Wertentwicklung von zum Beispiel Netzgesellschaften an der Börse.
Wenn ich mich jetzt in eine Bundesnetzagentur oder ich sag mal in eine Hüterin oder einen Hüter, auch aus einer Verbrauchersicht, weil Sie hatten ja vorhin gesagt, Herr Lau gesagt, irgendjemand muss es ja am Ende bezahlen, die Infrastruktur, irgendjemand muss es über irgendwie Rückflüsse, über Energie, whatever, sozusagen dann auch beitragen. Woran, also wann merke ich, dass es wirklich einen Bedarf gibt, etwas zu tun? Weil das ist ja so ein bisschen eine Herausforderung. Ich meine, Unternehmen, na klar, man will immer gerne mehr verdienen. Und ich bin sicher, Sie als Anleger, als Investor, Sie haben auch nichts dagegen, wenn die Renditen, also lieber höher als geringer. Aber wann merkt man denn rechtzeitig oder woran merkt man das, dass jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, dringender Handlungsbedarf ist, weil die Kapitalströme umfließen?
Wenn Projekte, die an sich schon startbereit sind, einfach nicht losgetreten werden und wenn Gelder, die für diesen Bereich im weitesten Sinne schon bestimmt sind, ins Ausland abfließen, dann ist ganz klar, dass es anderswo attraktiver zu sein scheint, infrastrukturorientierte Gelder zu investieren. Klares Zeichen dafür.
Und ist das bei uns so?
Diese Zeichen gibt es bei uns auch, wenn man den deutschen großen Stromversorgern aus Essen glaubt, kann man ganz deutlich erkennen, dass dort nicht so viel passiert, wie passieren könnte und geplant war ursprünglich, beziehungsweise dass Gelder in Nordamerika zum Beispiel investiert werden. So im Grunde alles ein Verlust für den Standort Deutschland, sei es ein Zeitverlust oder sei es ein Verlust an Infrastruktur.
Tja, wie stark ist denn jetzt Ihr Glaube, dass sich da etwas ändert? Weil die Politik müsste, letztlich ist es ja ein politisches beziehungsweise auch ein regulatorisches Thema über die Bundesnetzagentur, also teilpolitisch nenne ich es mal. Jetzt sind die Energieunternehmen unterwegs, sind auch Finanzinvestoren, sind auch Sie als Institut unterwegs und weisen darauf hin? Also was kann man denn da tun, um sich besser Gehör zu verschaffen vielleicht?
Dieses magische Viereck der Energiepolitik und Energiewirtschaft hat die politische Komponente, die Sie schon angesprochen haben. Wir haben Landtagswahlen vor der Tür, vielleicht will man da ein bisschen auf Zeit spielen. Wir haben das Thema Kosten und Preis letztendlich für die Energiedienstleistung, ob das Netzdurchleitung ist oder den Strompreis für den Kunden. Die ist stark beeinflusst durch die Zinskomponente. Und wir stehen nach unserer Erwartung vor einem Leitzinssenkungszyklus. Das heißt, die Zentralbanken in Nordamerika, in Europa sind eher bereit und lassen das schon erkennen, die Leitzinsen zu senken. Das wird sich auf das Zinsniveau insgesamt dämpfend auswirken. Und sinkende Zinsen sind natürlich vorteilhafter für solche langfristigen Investitionen. Vielleicht tut man da gut daran, wenn man noch ein bisschen zuwartet, aber zu langes Abwarten ist auch wieder schlecht, weil die Infrastruktur im Energiebereich dadurch nicht besser wird. Also man muss das schon immer abwägen und muss gucken, ist die Bezahlbarkeit, ist die Standortattraktivität auf dem richtigen Weg, wenn man so taktiert.
Zumal ja im Netzbereich ist auch teilweise, wenn man an die Übertragungsnetze geht, auch einfach Vorgaben gibt, welche wann wie umgesetzt werden müssen. Da spielt die Finanzierung erstmal zumindest in den Vorgaben keine Rolle. Wenn Sie darüber sprechen, ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, über staatliche Investitionen, wir haben über eher, ich würde mal sagen, institutionalisierte oder institutionelle, so würde ich auch die Union Investment sehen, sozusagen Investoren gesprochen. Es gibt dann ja auch immer wieder alternative Themen, gut, ich weiß nicht, Genossenschaften, Crowdfunding, sind aus Ihrer Wahrnehmung und auch vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung derartige Themen geeignet, dann einen Beitrag an der Finanzierung zu leisten?
Ich denke, wenn man das direkt betroffene Umfeld mit einbinden kann, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Installation dezentraler Energieerzeugungsanlagen, ob das Solarfelder sind oder Windturbinen, dass man die Akzeptanz dieser Technologien durchaus beeinflussen kann, indem man für den genannten Kreis der Nachbarn, sage ich jetzt mal, wertfrei attraktive Konditionen anbieten kann, sei es in puncto Stromtarifen oder sei es durch Beteiligungsmöglichkeiten. Das hat sich an der einen oder anderen Stelle schon bewährt.
Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht, ich meine, wir haben jetzt viel über die Finanzierung gesprochen, das und jetzt sehr so irgendwie, egal was es kostet, muss halt die Finanzierung mit den Renditen stimmen. Welche Rolle auch aus einer Investorensicht spielt denn das Thema des effizienten Umgangs, sozusagen auch der Kosten? Und jetzt rede ich wiederum, jetzt trenne ich ein wenig zwischen den regulierten Bereichen wie den Netzen. Und das sind natürlich, wenn Sie in der Elektromobilität, wenn Sie in dem Erzeugungsbereich, wo man immer im Wettbewerb steht, spielt es wahrscheinlich nochmal eine andere Rolle. Also wie schauen Sie einmal darauf grundsätzlich und auch auf die aktuelle Situation bei uns in Deutschland?
Regulierte Geschäftsmodelle haben die Eigenschaft, dass sie langfristig relativ schwankungsarm sich entwickeln und wenn sie gut umgesetzt werden, im Wesentlichen von der Veränderung des Zinsniveaus beeinflusst werden in ihrer jeweiligen Wertermittlung. Und andere Themen am Kapitalmarkt sind, und Sie haben Elektromobilität zum Beispiel angesprochen, da gibt es noch andere Geschichten, künstliche Intelligenz aus dem Energiebereich, vielleicht Brennstoffzelle und noch so, heißere Themen, die sind dann narrativ getrieben. Also die Erzählung, die Plausibilität spielt eine große Rolle für die Wertentwicklung zum Beispiel an der Börse, am Aktienmarkt. Das sind aber
in der Regel zum Beispiel wäre so ein Thema, wo du auch ein Bild in die Zukunft dann malst, in Anführungszeichen. Ne?
Genau. Und das sind aber in der Regel schwankungsintensivere Dinge, denn da kommt möglicherweise eine andere Wettbewerbssituation dazu. Da kommen vielleicht Enttäuschungen über die Absatzentwicklung in der kurzen Frist dazu. Also das ist dann ein bisschen sportlicher, schwankungsintensiver für einen Anleger, der gut schlafen will und nicht mit diesen Eigenheiten umgehen will, vielleicht weniger geeignet als eine Investition in eine langfristig regulierte Geschichte, wie das zum Beispiel ein Stromnetz ist.
Vielleicht noch einen letzten Aspekt, den ich gerne anreißen würde. Sie hatten es vorhin schon mal anklingen lassen, das Thema ESG-Kriterien spielt ja immer, also Green Investments etc. pp., immer eine stärkere Rolle. Zwei Fragen an der, welche Rolle, also warum ist das so relevant und glauben Sie, dass das ausschließlich aufgrund der Regulierung ein Thema ist oder ist es sozusagen eine marktgetriebene Notwendigkeit? Und dann das Zweite ist, gibt es so eine Art, wie soll ich sagen, tausche Rendite gegen Gut? Also ab wann kippt das Ganze und dann gibt es Investoren, die sagen, das ist weder E noch S noch G, aber bringt einen Haufen Geld.
Union Investment ist in diesem Bereich schon seit 30 Jahren tätig, was die Nachhaltigkeit angeht. Und deswegen haben wir einen ganz guten Überblick über die Entwicklung auch in dieser Zeit. Und man kann ziemlich belastbar sagen, dass der gesellschaftliche Wandel, der Wertewandel auch im Finanzbereich sich auswirkt. Das Wertegerüst der Anlegerinnen und Anleger überträgt sich letztendlich auch in die Entscheidungen im Finanzbereich. Und Regulierung, Sie sagten es, die kommt noch hinzu, sodass wir die Nachhaltigkeitskriterien als einen wichtigen Begleitfaktor sehen. Wir sagen bei Union Investment nicht, das eine ist besser als das andere, sondern Produktwahrheit und Produktklarheit müssen gegeben sein, dass der Kunde weiß, ich möchte zum Beispiel die Nachhaltigkeit über alles stellen, vielleicht auch einen Renditeverzicht in Kauf nehmen, möchte aber in dieser Kriterienkategorie, in dieser Qualitätsebene des Finanzprodukts einfach Top of the Pops haben. Und andere sagen, das ist das andere Ende der Spektrum, mich interessiert nur die Finanzgröße Rendite. Wenn ich das an einem volkstümlichen Beispiel aus der eigenen Erfahrung nochmal gleichen darf, wenn ich einkaufen gehe und sehe, dass es Eier gibt aus Käfighaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung ohne Kükensterben, dann habe ich ganz klare Preissignale, die mir sagen, das billigste Ei ist meinetwegen das Käfigei. Aber wenn ich die Kategorien Tierwohl oder Geschmack noch mit bepreise und die mir mehr als null wert sind, sind die anderen Kategorien für mich das attraktivere Angebot. Und wir als Union Investment bieten verschiedene Produktkategorien an mit klarer Abgrenzung, können Nachhaltigkeit und vergessen die Rendite natürlich nicht, um dem Kunden genau das zu bieten, was er haben möchte. Aber der Trend geht in Richtung Nachhaltigkeitskriterien deutlicher abzubilden.
Das wollte ich nämlich nur nachfragen, weil bei den Eiern ist es ja, oder bei auch Biofleisch, ich sag mal so, es passt nicht immer das Kaufverhalten zu dem, was man sagt, wenn man vor dem Laden dann gefragt wird, was man denn präferieren würde. Ich weiß nicht, ob das bei Finanzprodukten ähnlich ist oder ob man da auch einen Trend wirklich der Verbraucher merkt, also der Käufer merkt, in nachhaltigere Investment reinzugehen. Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt im dritten Baustein. Was können wir denn vom Ausland lernen, was das ganze Thema angeht, der Finanzierung, der Rahmenbedingungen?
Wir können lernen, dass Technologieoffenheit die Zielerreichung beschleunigt. Wir können lernen, dass eine verlässliche und transparente Regulierung der Umsetzung gerade von Energieinfrastrukturmaßnahmen dienlich ist. Und wir können erkennen, dass die Bezahlbarkeit letztendlich nicht unwesentlich ist. Also wenn ein neues Produkt oder eine neue Regelung besser und oder billiger ist als das, was man bisher hatte, dann steigt die Akzeptanz, dann steigt auch der Wille der Beteiligten, solche Lösungen umzusetzen. Das sind die Takeaways, also die Erfahrungen, die wir gerade aus dem angelsächsischen Raum, sei es Großbritannien oder USA, sehen. Und die Technologien sind ja da, das ist das Tolle. Man muss nur sagen, was will man wie schnell haben? Und die Politik muss einigermaßen transparent sein, damit der Wähler auf Basis dieser Aspekte Umweltschutz, Kosten und Standortqualität einfach dann auch mit ins Boot geholt wird.
Lisa, ganz herzlichen Dank. Es war ein ganz hervorragendes Gespräch. Noch einen letzten Service sozusagen, den wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer anbieten, sind Lese-Hör-Film-Tipps, die man gegeben haben muss, nicht kann, muss aber nicht zwangsläufig aus sozusagen dem besprochenen Thema sein.
Ich bin sehr aktienorientiert. Insofern ist der erste Vorschlag, sich im Internet bei einem Unternehmen aus der Branche, zum Beispiel Vestas mit den Windturbinen oder Siemens Energy aus Deutschland mit mehreren Bereichen, einfach mal die sogenannte Investor Presentation auf der Unternehmens-Internetseite anzugucken. Da kann man auf wenigen Folien eintauchen in die Welt der Umsetzung der zukünftigen Energiesysteme. Wer für den Aktienmarkt im Allgemeinen brennt, dem sei empfohlen das Buch Die 50 besten Börsenbücher aller Zeiten. So ist der Buchtitel, Die 50 besten Börsenbücher aller Zeiten. Gute Zusammenfassung aus den Dingen, die man ansonsten mit vielen hundert Seiten sich anlesen müsste. Und es gibt noch ein paar gute Podcasts, gerade zum Energiethema, zum Beispiel Nachhaltiges Investieren der Börsenzeitung oder Green and Energy vom Handelsblatt. Da kann man sich im Grunde in der laufenden Entwicklung der Energiepolitik auch ganz gut auf dem Laufenden halten.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es würde mich freuen, wenn wir Sie, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder auf den Ohren haben. Bis dann. Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.